Mit dem Wim Wenders ist das so eine Sache. Das ist ein eigener Kosmos, den er in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Das hat ganz früh schon bei mir zumindest diese Entdeckung des Kosmos von Wim Wenders angefangen. So in den End-60er Jahren, als die gute alte Filmkritik etwas älter wurde und die Herren da auch immer etwas älter wurden. Und da tauchte mit einmal ein junger Mann da auf, der ganz tolle Sachen schrieb, wo man immer erst mal stutzte. Und dann dachte, Mensch, so sollte man Filmkritiken machen. Ich will einfach, dass wir wissen, von was wir reden, mal etwas zitieren. Von den 6 Düsenmaschinen, die in der Woche die Insel Réunion anfliegen, sind 4 vom Typ Boeing, 2 vom Typ Douglas und 1 fliegt in CinemaScope, obwohl sie nur im Normalformat aufgenommen worden ist. Das ist, muss man wissen, eine Besprechung von La Sirène du Mississippi, die falsche Braut von François Truffaut. Wie ist Ihnen das eingefallen, Herr Wenders, einfach sowas völlig Neues zu machen? Und zwischendurch hat man in diesen Besprechungen dann mal eine Schallplattenkritik bekommen bei einem Film, bei einem Western von John Ford oder ganz toll bei Frank Tashlin, da haben Sie sogar das Titelbild, vielmehr Ihre damalige Lebensgefährtin, das Titelbild für die Filmkritik gemacht.
Das ist die Jane Mansfield mit 2 Milchflaschen.
Genau.
Die sie vor der Brust trägt.
Eben, es ist so wunderschön und es ist immer noch schön, auch nach 40 Jahren immer noch schön. Wie haben Sie zu diesem Stil gefunden? Kam das so oder wie?
Das kam ein bisschen aus unserem Filmverständnis. Unserem sind ein paar junge Leute, die gleichzeitig angefangen haben, Filme machen zu wollen, erstmal nur zu wollen. Wir waren noch Studenten in München. Und das Filmemachen war auf eine andere Basis gestellt und damit dachte ich, müsste auch das Schreiben über Filme auf andere Basis gestellt sein. Und ich habe eigentlich angefangen, in der Filmkritik Filme zu beschreiben, statt Meinungen über Filme zu äußern. Und aus diesem Beschreiben von Erfahrung mit Filmen ist dann was ganz Eigenes geworden, ja.
Und die Beschreibung, in welchem Zusammenhang stand die dann mit dem selber Filme machen und auch dem Filme gucken?
Ja, ich habe ja richtig viel Filme geguckt, bevor ich mich dann eingeschrieben habe an der Filmhochschule in München. Ich habe ja so einen Crashkurs in Filmgeschichte gemacht an der Cinémathèque in Paris, wo ich in einem Jahr ca. 1000 bis 1200 Filme gesehen habe. Und weil das so viel war und weil man nachts um 2 dann nicht mehr wusste, was war eigentlich der erste Film, den ich heute gesehen habe, habe ich dann angefangen, im Dunkeln Notizen zu machen, um mir auch irgendwelche Secondhand-Bücher über Filmgeschichte zu kaufen, damit ich das alles einsortieren konnte, was ich da gesehen habe. Und aus diesem im Dunkeln kratzeln, krickeln über Filme, was Notizen machen, ist dann ein Schreiben über Filme geworden, womit ich mein Studium finanziert habe.
Everything Will Be Fine ist der Titel Ihres neuen Films. Das klingt sehr optimistisch. Sind Sie ein Optimist, Herr Wenders?
Ich bin der geborene Optimist. Und nur Optimisten haben überhaupt noch eine Chance, was zu machen, finde ich. Mit Pessimisten soll man nicht rechnen. Der Titel ist ein bisschen programmatisch. Everything will be fine. Nicht nur everything, es wird alles gut, sondern überhaupt jedes einzelne Ding wird in Ordnung kommen. Das war so ein bisschen Motto von einem Film, der eigentlich von einer Katastrophe handelt und dann aber letzten Endes davon handelt, wie man damit umgeht. Und der Titel sollte eigentlich von Anfang an schon andeuten, es gibt Wege, auch mit einem Trauma klarzukommen.
Ein anderer Film von Ihnen, der sich mit einem Trauma beschäftigt, ist Der Stand der Dinge. Ganz anders ist ein Film über Filme machen, wo Sie auch Ihr eigenes Trauma, das beim Filmemachen wohl nicht ausbleiben kann, aufgearbeitet haben. Da lassen Sie es ja offen. Einer hat sogar geschrieben, das sei Ihr pessimistischster und eigentlich traurigster Film, weil es geht darum, kriegt der Produzent nur das Geld über oder bringt das nicht über? Und der Regisseur und sein Kameramann haben beide ganz schlimme persönliche Probleme. Ist also doch aus den Jahren eine Entwicklung geworden, sodass Sie jetzt mit Überzeugung sagen können, es ist eigentlich gut.
Naja, irgendwie schon. Dieser Film, Der Stand der Dinge, war eine Art Bestandsaufnahme des Kinos so Anfang der 80er Jahre. Und das war eigentlich schon eher eine etwas traurige Bestandsaufnahme, weil zu der Zeit, fand ich, ging es dem Kino auch nicht gut. Und man wusste überhaupt nicht, geht das noch ins nächste Jahrtausend hinein oder hört das schon vorher auf, die Filmgeschichte. Und aus diesem etwas depressiven Loch heraus ist dann dieser Film entstanden, auch aus der eigentlich höchst traurigen Erfahrung des Filmemachens in Hollywood. Gleichzeitig war dieser Film, der eigentlich eine traurige Bestandsaufnahme war, eine Art, sich selbst am Schopf wieder aus dem Wasser ziehen. Und der Film, in dem schließlich sowohl der Regisseur als auch der Produzent erschossen werden, weil mit beiden konnte ich am Ende nichts mehr anfangen, ist dann auch wieder ein Phönix aus der Asche erstiegen.
Es ist auch ein Film, der sehr visuell ist, wie alle ihre Filme, aber auf Schwarz-Weiß. Und der Film im Film hat so eine seltsam goldgelbe Tönung. Wie ist das überhaupt mit den Bildern und dem Ansehen von Bildern? Dann sind wir wieder da, wo ihre Filmkritiken angesetzt haben. Das Bild als solches nehmen, aber wo kriegt man die Bilder denn her als Filmemacher?
Das ist ein großes Geheimnis, wo man sie herkriegt. Und letzten Endes kriegt man sie nicht nur von den Filmen, die man sieht und von allem, was man um sich herum wahrnimmt, sondern letzten Endes begegnen diese Bilder, denen man ausgesetzt ist, irgendwelchen Inneren, die es schon gibt, die man wahrscheinlich in seiner Kindheit gesammelt hat. Und aus dieser Begegnung von all den neuen Bildern, und es werden ja immer mehr, wir sehen ja jeden Tag immer mehr Bilder, aus dieser Begegnung zwischen neuen und den Urbildern, die man in sich hat, daraus entstehen, glaube ich, die Bilder, mit denen man umgeht. Und die ersten Bilder, mit denen ich zu tun hatte, das war halt Malerei. Ich war schon als kleiner Junge höchst beeindruckt von Malerei und wollte immer ins Museum. Bei einer der wenigen Kinder, die die Eltern gezwungen haben, ins Museum zu gehen, statt umgekehrt. Und meine Urbilder sind halt von Rembrandt und Vermeer und Van Gogh und Gott weiß wem. Und an den Bildern mussten sich dann auch immer die Kinobilder messen.
Wie verhindert man, dass man eben dann originäre Kinobilder macht und nicht verkappte Vermeers und verkappte Rembrandts?
Naja, in diesem Aufeinandertreffen von Urbildern, die man in sich drin hat und dem, was man täglich sieht und der Verarbeitung von Erfahrungen und letzten Endes auch dem Handwerk, was man irgendwie mal lernt, des Filmemachens oder des Fotografierens, aus diesem Kollidieren von ganz vielen Welten entsteht dann halt schon eine eigene Sprache und das ist dann halt die Filmsprache, die im Übrigen auch mit jedem Film neu entdeckt und neu wiedererfunden werden will. Und ich glaube, die Kreativität entsteht sowieso nur, indem man jedes Mal wieder neu definiert, wie sieht man eigentlich.
Was passiert bei Ihnen denn zuerst? Wie sieht man oder wie beschreibt man das?
Es ist auf jeden Fall für mich das, wie sieht man, vorrangig. Und erst wenn ich das geklärt habe, kann ich übergehen zu der Frage, wie zeige ich das oder ist ja dann fast dasselbe, wie beschreibe ich das, wie aus dem Sehen ein Zeigen wird, der Vorgang ist die Arbeit eines Filmregisseurs.
Nun hat der gute Siegfried Krakauer mal gesagt, Film sei die Errettung der physischen Realität. Das hilft einem doch auch nicht viel weiter, oder?
Das hat mir enorm viel weitergeholfen, weil das war mal mein Credo. Das habe ich sogar mal als Frontispiz in eines meiner ersten Drehbücher reingeschrieben, weil das habe ich wirklich geglaubt, dass Filme die Rettung der physischen Realität wären und dass Filme deswegen vor allem von der physischen Realität von Dingen und Menschen zu erzählen hätten und sich deswegen an die Oberfläche halten müssten und von außen beschreiben, was mit Figuren passiert. Und das habe ich ja auch zu Genüge getan in meinem ersten Film, sagen wir mal, Angst des Turmans beim Elfmeter, bis hin zu Amerikanischen Freund. Und erst später bin ich dann darauf gekommen, dass Filme eigentlich mehr können, als die physische Realität zu retten. Und erst in der, sagen wir mal, zweiten Hälfte meiner Berufsausübung bin ich darauf gekommen, dass Filme auch was zeigen können, was eben nicht an die physische Realität von Dingen gebunden sind, dass Filme auch Unsichtbares sichtbar machen können.
Das ist sicher die große Kunst und es ist auch etwas, was man sicher nicht an der Hochschule lernen kann, wie man das hinkriegt. Und da erinnere ich mich vor allen Dingen an diese unglaubliche Intensität der Bilder in Paris, Texas zum Beispiel, wie dieser Mann Travis mit ihr in diesem, was auch immer, Piepshow korrespondiert und mit ihr redet, obwohl sie kann ihn nicht sehen. Mhm. Das ist eine Metapher, die ich einfach großartig finde. Ist das praktisch so das auch, was Ihre Art des Sehens und des Filmemachens auf den Punkt bringt?
Naja, da ist aus dem Überlegen, wie kann aus diesen beiden Biografien, wie kann aus diesen beiden Menschen wieder was werden? Oder wie kann eine Geschichte daraus werden, dass der eine mal alles versaut hat und in den Sand gesetzt hat und seine Familie zerrüttet hat und dann abgehauen ist und alles vergessen hat und irgendwann wieder auftaucht, eben jener Travis, und etwas wieder gut machen will und dann auf diese Frau trifft, die ihn auch längst abgeschrieben hat und jetzt eine ganz andere Arbeit hat, die sich sogar von ihrem Kind getrennt hat. Wie können die beiden überhaupt wieder miteinander reden? Und bei dieser Unmöglichkeit, mir vorzustellen, wie da was zur Sprache werden könnte zwischen diesem Travis und dieser Jane, habe ich diese Piepshow erfunden im Kopf. Weil ich dachte, nur durch diesen Spiegel, wo der eine den anderen nicht sieht, oder wo die eine den anderen nicht sieht und umgekehrt er sie aber sehen kann, nur in dieser unmöglichen Situation, dieser eigentlich psychoanalytischen Situation sozusagen, da könnte es möglich sein, dass sie ihm zuhört und dass er ihr erzählen kann und dass dann erst in der Geschichte das Wiedererkennen langsam kommt. Und dann habe ich diese Piepshow erfunden, die es ja nicht gab.
Kann man sagen, dass Mann und Frau sich leichter tun, wenn sie gar nicht so viel übereinander wissen, sondern sich neu entdecken können? Gerade über diese Szene ist ja nur also fast eine Bibliothek schon geschrieben worden und viel nachgedacht worden, weil es wirklich eine ganz zentrale, auch filmische Situation ist. Ich sehe den anderen nicht und erfahre über ihn ganz viel. Ist es vielleicht das, was zwischen den Geschlechtern der Punkt ist, dass man manchmal eben ja, den anderen nicht sehen muss, um wirklich auf den Punkt zu kommen?
Man würde sich das hin und wieder wünschen in vielen Streitgesprächen, auch ehelichen Streitgesprächen, dass die Partner sich nicht sehen könnten und nicht der Alltag und das Gewöhnliche so sehr zum Zuge kämen, sondern dass manchmal die Sache selbst wirklich im Mittelpunkt stehen könnte und man etwas Abstand voneinander hätte, um gleichzeitig den Abstand zu verringern. Und so eine Piepshow wäre bestimmt eine ganz heilsame Situation für einige Paare.
Vielleicht auch für einige Männer. Gut, Sie werden höchstwahrscheinlich ständig danach gefragt, aber Ihre Männer sind eigentlich Männer ohne Eigenschaften. Was sind das für Typen, auch Travis?
Männer ohne Eigenschaften.
Zum Schluss haben Sie dann immer welche.
Ja, das Buch ist so schwer zu lesen. Haben Sie das hier zu Ende gelesen?
Nein.
Ich habe es oft versucht.
Ich auch. Mache ich im Ruhestand dann.
Genau, so denkt man sich das nämlich. Das ist wie James Joyce.
Da gehen wir
aber
auf eine einsame
Männer
Insel.
Männer ohne Eigenschaften ist ja ein toller Titel, aber man wünscht ihnen natürlich Eigenschaften. Und die Eigenschaft, die ihnen fehlt, und das steht auch oft in meinen Filmen im Vordergrund, die Eigenschaft, die ihnen fehlt, ist etwas, was Frauen eigentlich können und haben und was so oft der zentrale Knackpunkt ist zwischen den Geschlechtern. Frauen können auf eine ganz andere Art reden und sich ausreden und Sachen auf den Tisch bringen und dann muss es auf den Tisch und es muss auch zwei- oder dreimal erörtert werden, bevor man das Gefühl hat, man hat darüber geredet. Und Männer bringen es entweder nicht auf den Tisch und wenn sie es auf den Tisch bringen, einmal und dann hat man alles gesagt. Aber diese Redekultur von Frauen und diese Konfliktbereitschaft ist bei Männern einfach nicht gegeben. Und das ist ein langer Lernprozess noch dahin, bis Männer auf eine ähnliche Art und Weise sich öffnen können wie Frauen. Das ist in den männlichen Genen noch sehr verhindert.
Bei Everything Will Be Fine hat der Mann ja nur gleich mit Zweien zu tun, die auf ganz unterschiedliche Weise Sprachkultur haben und auch Konfliktkultur leben. Das heißt also doch wohl, dass Sie mit dem Thema immer noch nicht fertig sind.
Ich glaube, wir Männer sind noch nicht mit dem Thema durch. Und hin und wieder gehört so ein Mann auch geohrfeigt, um aufzuwachen.
Können da Kinder helfen? Weil Kinder spielen in ihren Filmen ja immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und zwar in allen. Wenn man so genau hinguckt, Kinder kommen immer vor, ob das nur in Alice oder in Don't Come Knocking. Sehr schön finde ich das, die Rolle, wo er mit einmal meint, er hat keinen Vater. Oder hat mit einmal findet ein, nee, er kriegt einen Sohn und weiß nicht, wie er mit seiner Vaterrolle umgehen soll. Was heißt Kind sein? Weil es gibt dieses wunderbare, auch ständig zitierte Satz aus Himmel über Berlin: Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Was ist das mit den Kindern in Ihren Filmen?
Kinder sind sozusagen die Augen, die man sich als Regisseur, aber auch als die man auch gleichzeitig auch den Zuschauern wünschen würde, die Augen, die erstens noch neugierig sind und zweitens noch nicht gleichgeschaltet oder auch noch nicht vorbelastet sind und die Dinge sozusagen wirklich so sehen können, wie sie sind. Das wird uns immer schwerer, je mehr wir gesehen haben und je mehr wir verarbeitet haben. Und oft genug wünscht man sich noch mal was mit Kinderaugen sehen zu können. Deswegen sind Kinder in meinen Filmen auch immer eine Erinnerung daran, was man eigentlich noch in sich hat und auch könnte, wenn man denn nur den ganzen Ballast ablegen könnte.
In Ihrem neuen Film zeigen Sie das ja ganz wunderschön. Ein Kind stirbt, das ist die Katastrophe, eins überlebt und hat eine unglaublich tolle Erinnerung an diesen Mann, ist ohne Vater aufgewachsen. Und will nun einfach von dem Vater oder von diesem Mann als Sohn anerkannt werden. Eine wunderbare Konstruktion, die auch hochliterarisch natürlich ist. Können Sie mir mal ein bisschen erklären, wie hat sich das entwickelt? Diese unglaublich interessante Konstellation zwischen ja, Vater und Sohn.
Da hat auch eine Art Urbild geholfen, nämlich dieses merkwürdige Heiligenbild, würde ich fast sagen. Welcher Heilige ist es? Der heilige Christopher, glaube ich, der ja, das der Christuskind auf den Schultern hat. Und dieses Bild von dem Riesen, dem Vater, dem Mann, der das Kind auf den Schultern trägt, hat sehr dazu beigetragen, dass dieser Film dann davon handelt, von dem, der sich den Vater wünscht und sich schließlich als den vorstellt, der ihn mal getragen hat. Und der andere, der Vater, der sich an diesen Moment, wo er diesen Jungen als kleinen Jungen wettig getragen hat, nicht mehr erinnert, weil er nämlich dieser Vater um Himmels Willen nicht sein will. Und für den Jungen muss er das sein, soll er das sein, ist er ihm schuldig, das zu sein. Und deswegen ist dieses Bild tatsächlich auch aus der Malerei gekommen für mich. Ich erinnere mich an dieses Bild, vor dem ich als Kind oft gestanden habe. Das hing auch im Reichsmuseum, aber jetzt können Sie mich, ich weiß nicht mehr, welches das jetzt genau ist. Es ist eine mittelalterliche Darstellung vom Christopher mit dem Christuskind. Und das ist schon so eine ganz archetypische Deutung der Vater-Sohn-Geschichte. Und die ist uns beim Schreiben des Drehbuchs eingefallen und die ist dann auch im Lauf des Films ganz wichtig geworden.
Jetzt vielleicht noch etwas zu Ihren Vätern. Sie haben einen Vater, der wohl sehr dominant war, Ihr leiblicher Vater, wenn man das so aus Ihren Biografien rauslesen darf. Aber dann haben Sie natürlich künstlerische Väter. Die haben Sie nicht nur von ferne betrachtet, sondern denen sind Sie sogar in die Wohnung gekommen. Nicholas Ray zum Beispiel, wer liebt seine Filme nicht? Lusty Man und vor allen Dingen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicholas Ray hat schon in ein paar Filmen kleine Rollen bei Ihnen gespielt, bevor er dann sehr schwer krank wurde und Sie einen Film über ihn gemacht haben. Etwas, was nun etwas ist, was auf einem sehr schmalen Grat balanciert, wo man sagen kann, und es gab wohl auch zwei Fassungen von Nicks Film, wie man lesen kann. Der eine sehr aus der Ferne betrachtet, der Krankenbesuch, und auf der andere eben die jetzt finale Fassung mit Ihnen, die einen sehr intensiven Kontakt zwischen Ihnen und Nicholas Ray ja, beschreibt. Sind Sie Seelenverwandte gewesen?
Also dann gab es natürlich schon einen riesigen Altersunterschied Und dieser Nicholas Ray war natürlich erstmal eine Art Mythos seiner Filme wegen, die ich ja als Student schon gesehen habe. Zu dem James Dean-Film kam auf jeden Fall noch dazu Johnny Guitar. Ach ja, eine ganze Handvoll Filme. Und irgendwann stand ich dem mal gegenüber. Das war in der Zeit, als ich den amerikanischen Freund gedreht habe. Dann stand ich dem Mann gegenüber. Wir waren uns sympathisch. Dem ging es nicht gut finanziell. Der war von Hollywood geächtet, weil er da mal hochkant rausgeflogen ist aus der Stadt, weil er 2 Filme in den Sand gesetzt hat aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum. Und dann war er out. Und dem war sehr daran gelegen, sich zu rechtfertigen oder ein anderes Bild wieder von sich zu geben. Er war inzwischen auch von allem los, rauchte nichts mehr, trank nichts mehr, war am Ende seines Lebens und wollte eigentlich unbedingt noch einmal zeigen, dass er ein anderer war als der, der im öffentlichen Bewusstsein vor allem in Amerika geworden war. Und dann haben wir uns gut verstanden und dann habe ich gemerkt, das Einzige, was ich für ihn tun konnte, war ihn in einen Film hineinzunehmen. Und dann ist daraus die Rolle geworden, die er im amerikanischen Freund spielt. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und aus dieser Freundschaft wiederum kam 2 Jahre später sein Ansinnen an mich, ob wir nicht wirklich einen Film machen könnten zusammen, wo es um ihn ging, weil er wusste, er hatte nicht mehr lang zu leben. Er war krebserkrankt und wohl auch im Endstadium. Und seine Bitte war, ich würde gerne arbeitend sterben. Und kannst du mir dabei helfen? Und das haben wir versucht, mit einer Fiktion zu machen, indem wir die fiktive Figur, die Nicholas Ray im amerikanischen Freund gespielt hat, weiterspinnen wollten. Aber dann war die Wirklichkeit und vor allem die Wirklichkeit seines Krebses viel stärker als unsere Fiktion. Und letzten Endes ist aus diesem Versuch, eine Geschichte zu erzählen, gemeinsam ein Dokumentarfilm über seine letzten Wochen geworden, den ich immer weniger machen wollte und den er auf jeden Fall weitermachen wollte und den auch seine Ärzte mir bestätigt haben als eine notwendige Art von Sterbebegleitung. Wenn wir diesen Film aufhören würden oder abbrechen würden, meinten sie, würde das viel mehr Schaden anrichten, als wenn wir möglichst lange weiter daran arbeiten, weil das gäbe ihm Halt. Und so haben wir dann irgendwie immer weiter gedreht, wohl wissend, dass wir es auch ohne Film in den Kameras gemacht hätten, wirklich als eine Art Sterbebegleitung. Aber weil er es wollte, haben wir immer wieder Film reingetan. Und dass das dann jemals wirklich ein Film werden sollte, habe ich dann auch erst dran gedacht, als er dann tot war und ich auf all dem Material saß. Und dann war ja wohl auch sein Wunsch gewesen, dass es diesen Film geben sollte, eben aus der Idee heraus, dass er zeigen könnte, dass er doch ein anderer war als der, für den man ihn so lange gehalten hatte.
Ist Ihnen darüber klar geworden, dass Sie damit eine Sternstunde der Cinematografie geschaffen haben mit diesem Film, weil er wirkt immer noch großartig, er wirkt, je länger es her ist, desto intensiver. Er zeigt die Innenansicht einer Generation von Filmemachern in Amerika, die es heute nicht mehr gibt. War das schon da spürbar, dass hier wirklich eine Tür aufgegangen ist, die vielleicht einmal aufgeht und nie wieder?
Es war schon klar, dass wir was gemacht haben, was noch niemand vorher gewagt hatte. Und das lag vor allem an dem Mut von Nicholas Ray. Ich war eigentlich sehr verzagt, weil ich immer dachte, wir überschreiten hier Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Aber weil er diese Grenzüberschreitung wollte und auch darauf bestand, dass wir das weiterzögen, habe ich dann immer wieder weiter mitgemacht und habe mich zwischendurch wirklich schwer geängstigt und mit Albträumen geplagt, weil ich nicht wusste, wo das hinführen würde. Und würde das wirklich jemals ein Film werden, das habe ich dann schon gar nicht mehr daran gedacht. Wir haben halt immer nur weitergemacht und erst im Nachhinein, deswegen auch die 2 Fassungen. Ich habe mich beim ersten Schnitt komplett rausgezogen und habe meinen armen Cutter, den Peter Pschigoda, das alleine schneiden lassen, weil ich habe dann auch den Hammond in San Francisco weitergemacht und konnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man aus all diesem Material von Nick und mir wirklich was machen konnte. Und Erst als es diesen Film dann in der dritten Person von Peter Pschigotta erzählt gab, habe ich gemerkt, ich war das demnächst schuldig, dass ich ihn in der ersten Person erzählen würde. Und deswegen haben wir zwar diese erste aufbewahrt, aber den Film in der ersten Person über uns beide habe ich dann hinterher ganz alleine in ein paar Monaten tatsächlich selbst ohne Cutter-Assistent komplett alleine geschnitten. Weil irgendwie wusste ich dann, das war ich seinem Vermächtnis, also Nicks Vermächtnis schuldig.
Also sowas Persönliches kann man, glaube ich, auch nur selber machen. Da kann man niemand anderen bei haben. Interessant ist natürlich Ihr Verhältnis zu Samuel Fuller. Samuel Fuller hatte er ist erstmal ein großer Hollywood-Regisseur gewesen, der 50er, 60er, vielleicht auch ein bisschen der 70er Jahre, hat einen fulminanten Auftritt in Pierrot le Fou von Godard, wo er das mit dem Battlefield, das nun der Film sei, am Rande einer Party erzählt. Aber Sie haben ihn jetzt nicht nur als Partygast am Rande, sondern bei Ihnen spielt er richtig große Rollen. Ist das ein ähnliches Verhältnis gewesen? Weil die Generation ist dieselbe und auch vielleicht so ein bisschen die Art des Filmemachens, die Nicholas Ray mit Sam Fuller verbindet. Hat Sie das angezogen?
Ja, das waren schon meine erklärten Väter aus dem amerikanischen Kino, diese beiden. Auch meine Helden, weil sie haben beide in einer wahrhaftig nicht einfachen Situation des amerikanischen Studiosystems sehr persönliche Filme gemacht und gegen jeden Widerstand, auch wenn man so will, Autorenfilme gemacht in Hollywood. Und die beiden waren meine Helden, dass ich beide kennenlernen durfte, war natürlich ein großes Privileg. Sam kannte ich besser, wir haben tatsächlich 4 Filme gemeinsam gemacht, in denen er gespielt hat. Und der war ein Draufgänger. Auf eine andere Art und Weise als der Nicholas Ray, der eher intellektueller war. Sam war ein Draufgänger, sowohl als Geschichtenerzähler als auch als Macher. Als Macher gibt es diese legendäre Geschichte, dass er statt Cut zu sagen immer mit einer Pistole in die Luft geschossen hat. Da ist auch was Wahres dran. Der hat auch als Filmregisseur jede Szene nur einmal gedreht. Das hat ihm immer gereicht. Das war einer, der wirklich immer voran wollte und auch im Geschichtenerzählen immer den direktesten Weg gesucht hat und Drehbücher und Romane in einer Nacht geschrieben hat und wahnsinnig drauf los erzählen konnte. Ich habe mal hochgerechnet, dass ich den Sam Fuller wahrscheinlich zwischen 400 und 500 Stunden lang zugehört habe in meinem Leben und dass er mir in der Zeit immer nur erzählt hat und ich habe nur zugehört und in diesen 500 Stunden, würde ich mal rechnen, hat er sich nie wiederholt. Er hat mir nie dieselbe Geschichte zweimal erzählt. Und wie das möglich ist, verstehe ich heute noch nicht.
Schwer nachvollziehbar ist auch, wie ein junger deutscher Filmemacher des jungen deutschen Films, was ja alles unter einer gewissen Dunstglocke stattfand, damals in den 70er Jahren, entweder war man in München oder in Berlin, wie der dazu kommt, Hollywood, Amerika für sich zu entdecken, und zwar in jeder Beziehung. Schon in ihren ersten Filmen, Silver City und so, da hört man so das leichte Raunen von Amerika. Worin fußt diese Liebe zu Amerika?
Ganz bestimmt in der Tatsache, dass ich ein paar Monate nach dem Krieg geboren bin, in ein zerstörtes Land, was aber nicht zuletzt mit amerikanischer Hilfe wieder aufgebaut wurde und in dem es neben der deutschen Kultur, die etwas abgehalftert daherkam, weil da vieles nicht mehr gültig war und auch die Generation meiner Eltern nicht mehr so sicher war, was war da eigentlich gut dran an dieser deutschen Kultur, außer man bezog sich auf was ganz Altes, klassische Musik oder sowas. Aber ansonsten war eine große Verunsicherung, welche Geschichten aus Deutschland darf man überhaupt weitererzählen. Und dann gab es die amerikanische Kultur, die in dieses ja damals auch noch besetzte Land hineinkam, in Form von vielen, in Form von Kino, in Form von Comics, in Form von Musik, in Form von Schokolade und Chewing Gums, in Form von Zeitungen, Illustrierten, in dem Wolkenkratzer zu sehen waren und Pin-Up-Girls und fantastische Autos. Also es gab so eine Art Gegenkultur, die ich aufgesogen habe, als ich 5, 6, 7, 8 Jahre alt war und all mein Taschengeld in Comicstrips investiert habe und aus Zeitungen jedes Bild aus Amerika ausgeschnitten habe und von meiner Mutter in allen Illustrierten rausgezogen habe. Alles, was amerikanisch war, war sozusagen das Gegenbild zu der eigenen Kultur, die mir doch ziemlich trostlos vorkam. Und den Trost und die Freude vor allem, den gab es in diesem gelobten Land namens Amerika.
Land of Plenty heißt einer ihrer Filme.
Land of Plenty bezieht sich eher ironisch auf dieses gelobte Land. Ich glaube, das wäre eigentlich die Übersetzung von gelobten Land, Land of Plenty. Und das ist dann ein Land, in dem das Plenty, das Viele, das Übervolle, dann nur noch wenigen gehört und die große Leere herrscht. Also Land of Plenty ist ein Film von jemand, der doch von Amerika sehr enttäuscht ist.
Jetzt noch zu Ihren Brüdern. Da gibt es den Sam Shepard und es gibt auf der anderen Seite Peter Handke. Auch das, wenn man die so sich gegenüberstellt, scheint nicht so richtig zu passen. Sie sind mit beiden wunderbar zurechtgekommen und kommen mit beiden wunderbar zurecht wohl. Was sind das für Brüder für Sie?
Den Peter Handke habe ich schon kennengelernt, da war ich noch im Gymnasium oder war gerade dabei, mein Abitur zu machen. Also den kenne ich seit über 50 Jahren inzwischen. Den habe ich kennengelernt, als er selber gerade erst angefangen hat, Theaterstücke zu machen. Ich habe sein erstes Stück gesehen, sein allererstes Stück.
Die Publikumsbestimmung.
Publikumsbestimmung. Und wir haben uns dann befreundet, da war ich dann schon mit der Schule fertig und wollte Maler werden und hatte in Düsseldorf ein Atelier. Und da sind wir zusammen ins Kino gegangen und haben amerikanische Filme geguckt. Und dann bin ich auf die Filmhochschule gekommen und da war der Peter der Erste, der mir eigentlich geholfen hat, danach was zu machen. Von den 18 Kommilitonen, die gemeinsam die Filmhochschule fertig gemacht haben, war ich der Erste, der einen Film gemacht hat, weil ich nämlich einen Freund hatte, den Peter Handke, der mir gesagt hat, hier, nimm doch dieses Buch hier von mir, was damals gerade ein Bestseller war, Die Angst des Turmans beim Elfmeter, da kannst du doch wunderbar einen Film draus machen. Und mir diese Rechte gegeben hat, damit ich losrenne damit. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich der Erste aus meiner ganzen Klasse damals, die tatsächlich einen Spielfilm gemacht haben. Und das habe ich dem Peter zu verdanken. Und vielleicht überhaupt, dass ich danach Filme gemacht habe, weil wir haben ja auch weitergearbeitet über die Jahre, mehreren Filmen gemeinsam gearbeitet. Und insofern ist es schon mein älterer Bruder und auch mein ältester Freund, den anderen, den guten amerikanischen Freund, gibt es auch andere, habe ich in San Francisco kennengelernt, in seiner Lieblingsbuchhandlung, den City Lights in San Francisco, wo auch seine ersten Stücke erschienen sind. Das ist der Sam Shepard, den ich dann auch zögerlich angesprochen habe. Ich wusste schon, dass der das war und kannte auch die Theaterstücke von dem. Aber das war zu einer Zeit, wo er reiner Theaterautor war. Der ist noch in keinem Film erschienen und hatte auch sonst nichts gemacht, außer diese Theaterstücke. Aber das waren damals schon irgendwie mythische Stücke. Und der Mann war damals schon ein Phänomen, weil man wusste, er war eigentlich Schlagzeuger und er hat mit der Patti Smith gelebt. Und jeder junge Schauspieler auf der ganzen Welt hat sich mit Texten aus Sam Shepards Stücken vorgestellt in Schauspielschulen. Also es gab überhaupt niemanden, der nicht Sam Shepard gelernt hatte, um damit Schauspieler zu werden. Also ich hatte da schon ein bisschen Herzklopfen, als ich den angesprochen habe. Und dann haben wir uns gut verstanden. Und daraus ist dann eine Freundschaft geworden, der ich meinen ersten richtigen amerikanischen Film verdanke, nämlich Paris, Texas. Nachdem ich ja mich ganz schön abgestrampelt hatte, um den Studiofilm zu machen, Hammett, und die anderen Filme, Stand der Dinge und Lightning Over Water mit dem Nicholas Ray, waren ja auf meinem eigenen Mist gewachsen. Aber ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte in Amerika wirklich einen anderen Film machen und wollte auch nicht mit leeren Händen wieder abhauen, ohne irgendwie gezeigt zu haben, was ich eigentlich da machen wollte. Und da hat mir dann Sam Shepard geholfen. Zusammen haben wir dann Paris, Texas geschrieben. Und das war der Film, den ich eigentlich machen wollte.
Ist ja auch interessant. Also der Turmmann beim Elfmeter war nicht nur ihr erster Langfilm, sondern es war auch einer ihrer ersten, auch internationalen Erfolge. Das muss man schon sagen. Der hat wirklich überall auch Preise bekommen und zeigte, dass man sehr wohl Handke verfilmen kann, was bisher davor recht bezweifelt wurde, ob man je mit einem Handke-Text umgehen kann. Bei Shepard genau dasselbe. Also insofern muss das schon beides zusammengehangen haben. Aber jetzt soll man doch nochmal über das Trauma. Sie haben vorhin gesagt, Träume sind wichtig für Filme, aber vielleicht Trauma auch. Und das Trauma heißt Hammett. Auch eigentlich der Traum eines jeden damals angehenden Regisseurs oder bereits realisierten Regisseurs, für Francis Ford Coppola als Produzent einen Film machen zu dürfen. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Die Realität sah dann ein bisschen anders aus.
Naja, die Realität war, dass Weihnachten und Ostern 4 Jahre voneinander getrennt waren. Und dass der Francis, für den ich ja die größte Hochachtung hatte und noch habe, sich eigentlich als eine Art Studioboss wie in der Vergangenheit gesehen hatte. Das heißt, er wollte eigentlich bei allem mitreden, was ja auch was für sich hat. Wenn dann gleichzeitig einer gerade Apocalypse Now gedreht hat und tief, tief, tief noch drinsteckt und eigentlich kein Auge hat für irgendwas anderes, ist das dann ein Problem, dass er gleichzeitig überall mitreden will. Und dann habe ich diesen Hammett erstmal praktisch unterhalb des Radars gedreht. Da hat dann niemand geguckt, was ich mache. Die haben mich einfach machen lassen. Und das war mir ganz recht. So war ich gewohnt zu arbeiten. So hatte ich dann meinen amerikanischen Freund gedreht, der mir die Einladung von Francis Ford Coppola eingebracht hatte. Und dann habe ich genauso Hammett gedreht. Und das schien alles wunderbar, bis es zur letzten Drehwoche kam. Und da ist Francis erwacht und aus seinem Schneiderraum rausgekommen, indem er Apocalypse Tag und Nacht gemacht hat. Und dann ist er wach geworden. Aha, der Wenders ist gleich mit dem Drehen fertig. Mal gucken, was er gemacht hat. Und dann fingen die Probleme an. Dann hat er gemerkt, der hat inzwischen alles geändert, der Wenders, und hat das Drehbuch umgeschrieben und überhaupt hat er anders besetzt, als ich gedacht habe. Und irgendwie fing dann das Problem an, dass Francis sich drum kümmern wollte, und das sich drum kümmern hieß, wir machen alles nochmal von vorne. Und dann wurde das eine Odyssee, die dann lange, lange gedauert hat. Und letzten Endes war ich zu dickköpfig, um das Ding aufzugeben und zu sagen, dann mach doch deinen Scheiß allein. Und er war zu loyal, um mich zu entlassen. Und so haben wir dann in Nibelungentreue zueinander gehalten und schließlich doch einen Film gemeinsam gemacht, der aber sowohl nicht der Film war, den er sich gewünscht hatte, als auch nicht der Film war, den ich machen wollte. Und das war dann schon ein bisschen komisch für uns beide, dass wir am Schluss vor etwas standen, wo niemand richtig wusste, wer ist dafür eigentlich verantwortlich.
Wenn man den Film heute sieht, muss man schon zu ihrer und Coppolas Ehre sagen, ist ein ansehnlicher Film, der sehr schön versucht, oder dem sogar gelingt, den Film Noir der 40er Jahre und vor allen Dingen die Biografie von Dashiell Hammett, um den es ja geht, und seine Art des Romaneschreibens sehr schön korrespondieren lässt und auch kamuflieren lässt. Wobei mir fast gar noch eher näher, so wie Sie ihn darstellen, die Biografie von Raymond Chandler ist, der ja nun auch, das ist die Ironie vielleicht sowohl bei Hammett als auch bei Chandler, dass sie ja beide relativ trostlose Erfahrungen mit Hollywood gemacht haben. Also insofern ist das schon ein sehr schönes Stück, das Sie sicher auch mit auf Ihren Sekretär stellen können.
Wenn Sie meinen, muss ich nochmal gucken.
Wollten Sie?
Ich habe halt das Ganze zweimal gedreht. Und hänge noch an dem ersten, den es nicht gibt und nie mehr geben wird, weil das Negativ gibt es nicht mehr. Und weil ich weiß, dass dieser Film, der wirklich mehr vom Schriftsteller Hammett gehandelt hätte, dass der eigentlich näher an meinem Herzen war, aber dass der nie das Licht der Welt erblickt hat, bin ich ein bisschen zwiespältig mit dem Film, den es da jetzt gibt.
Ist das Negativ weggeworfen worden oder wie kommt das?
Entseucht worden.
War dann radikal.
Ja.
Ein wichtiges Moment in Ihrer künstlerischen Laufbahn ist natürlich das Fotografieren. Da haben Sie dir gesagt mal, Fotografieren sei etwas, was mit Einsamkeit zu tun hat, mit Alleinsein. Ist das für Sie auch dann so eine Art Erholung, wenn Sie fotografieren, vom Filmemachen, was ja nur, Gott sei es höchstwahrscheinlich geklagt, nicht allein machbar ist?
Naja, ich habe ein paar Sachen fast allein gemacht. Also diesen kleinen Film Aufzeichnung zu Städten und zu kleineren Städten habe ich zum Teil als Ein-Mann-Film gedreht. Das war aber nicht so schön. Und schöner ist beim Filmemachen, dass man eben viele um sich rum hat und in einigen engen Zusammenarbeiten steckt mit dem Autor, Kameramann, Komponist, den Schauspielern, Produzenten eigentlich, ist das Filmemachen immer ein sehr soziales Arbeiten und das ist auch toll, das habe ich auch gelernt über die Jahre und bin auch dadurch ein anderer geworden und das, dieser andere Beruf, den ich gerne ausübe, ist halt eben das krasse Gegenteil. Als Fotograf mache ich alles alleine, da ist niemand dabei. Wenn jemand dabei ist, geht die Arbeit schon nicht mehr. Es ist davon abhängig, dass ich alleine bin und mich verlieren kann und an nichts anderes denken muss. Und ich bin ja auch als Fotograf einer, der viel reist und möglichst wohin, wo ich noch nicht war. Und dann auch ohne Landkarte und vor allem ohne Führer aufs Geradewohl was entdecken will und mir Geschichten erzählen lassen will von den Orten. Und als Filmemacher tue ich ja das Gegenteil, da komme ich mit meinen Geschichten und suche dafür die Orte. Als Fotograf mache ich das Gegenteilige und deswegen ist es vielleicht, wie Sie eben gesagt haben, so eine Art Erholung, das stimmt schon.
Trotzdem hat es ja lange gedauert, bis Sie mal einen Film über einen Fotografen gemacht haben, Ihr letzter, Das Salz der Erde, über Sebastião Salgado, der ähnlich arbeitet, glaube ich, den auch vor allen Dingen Landschaften und Menschen in Landschaften interessieren. Eine doch, ja, hätte man denken können, dass das früher stattfinden sollte, die Annäherung zwischen Ihnen beiden.
Tja, hätte man denken können. Ich habe auch schon seit ewigen Zeiten auf jede Frage, wer denn mein Lieblingsfotograf sei, immer geantwortet, Sebastião Salgado. Auch schon in den 90er Jahren, bis ich dann irgendwann gedacht habe, es ist eigentlich komisch, dass ich das immer so behaupte. Der Mann arbeitet noch und der lebt noch und warum habe ich den noch nie getroffen? Und dann habe ich eines Tages an seine Tür geklopft, vor inzwischen 5 Jahren, 2009 oder so, oder 10. Und dann haben wir uns kennengelernt, auch ohne den Wunsch, einen Film miteinander machen zu wollen. Das hat sich dann ganz anders ergeben. Aber eigentlich wollte ich nur wissen, wer ist denn dieser Mann hinter all diesen Fotos, die ich so fantastisch finde? Und was treibt denn um? Der macht schon was anderes als ich. Der hat zwar auch Landschaften fotografiert, aber dann eher als Natur. Und eigentlich ist sein großes Thema gewesen die Menschheit und das Leiden der Menschheit und die Vertreibungen und Hungersnöte und sozialen Konflikte. Und das sind ja alles Dinge, die ich mir nie zugetraut habe, als Fotograf zu bewältigen. Und der hat sich überall reingeschmissen, in jeden Konfliktherd der Welt und hat da drin gelebt und anders als andere Fotografen auch wirklich dann Zeit zugebracht. Es gibt ja viele Kriegsfotografen, die auch tolle Bilder machen, aber die fliegen ein am nächsten Tag nichts wie raus wieder oder nach 2 Tagen. Und Sebastião ist dann immer geblieben, wochenlang und monatelang und wieder zurückgekommen und hat wirklich versucht, Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, von denen er erzählt hat und zu deren Interpret oder zu deren Stimme er geworden ist. Und das wollte ich schon rauskriegen. Was befähigt so einen so sehr ein Zeuge der Menschheit zu werden, wie der es geworden ist?
Zeugnis ablegen, aber auch Bilder schaffen ist sicher ein wichtiges Moment in Ihrer Karriere. Andererseits aber auch Ihre ganz intensive Beschäftigung mit Musik. Einer Ihrer ersten Filme war 3 amerikanische LPs. Was ist das mit der Musik und Wim Wenders?
Das ist so ein alter Scheideweg, wo ich lange nicht wusste, was will ich eigentlich. Also als Schüler weiß man das ja nicht so richtig. Und da macht man letzten Endes, ich glaube, 80% oder 90% der Jugendlichen wenden sich dann dem Beruf des Vaters oder der Mutter zu, weil das ist das Einzige, was man gut kennt. Und das, was ich richtig mochte, die Malerei oder die Musik, der habe ich mich erst später getraut, das zum Inhalt meines Lebens zu machen. Und weil ich nun nicht beides machen konnte, nicht die Musik und die Malerei oder dann das Filmemachen, habe ich dann irgendwann die Musik an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe, das geht nur, wenn man es nur ausschließlich macht. Aber die Musik ist dann immer so eine treibende Kraft in meinem Leben geblieben. Und ich habe dann auch sehr früh gemerkt, dass das Filmemachen deswegen so fantastisch war, weil man da so viel ausleben konnte, sowohl die Liebe an der Malerei als auch an der Musik, das konnte im Film ganz organisch einfließen und man konnte nicht nur mit vielen Musikern arbeiten, sondern auch Musik tatsächlich mit Bildern zusammenbringen, sodass da was Neues draus entstand, nicht nur sozusagen eine Summe von dem Bild und der Musik, sondern in dieser Kombination konnte tatsächlich ein drittes entstehen und auf der Suche nach diesem dritten habe ich dann eigentlich alle meine Filme gemacht.